Dann der nächste Text, die Abhandlung über Weisheit und Torheit, eng zusammenhängen miteinander. Denn bei Philosophieren und Genießen ging es ja schon um das Thema Genießen. Und Salomo sagt, ich habe keinen wirklichen Genuss gefunden. Und jetzt in diesem zweiten Aufsatz kommt er eben zu dieser Erkenntnis, dass wahrer Genuss nur möglich ist, wenn es bewusst aus der Hand des Herrn genommen wird und in Gemeinschaft mit ihm genossen wird. Dieser Schlüsselvers der zweiten Abhandlung ist so wichtig. 2 Vers 25. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir, sagt Gott. Und wir sehen auch, wie die ersten Christen das umgesetzt haben. Nach Pfingsten, nach dem Pfingstereignis in Apostelgeschichte 2, lesen wir, wie die Tausenden von Bekehrten zusammen waren, in Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn. Und in dem Zusammenhang lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46, und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Da haben wir das. Sie haben Speise genommen mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Da stellt sich die Frage, ja, aber Salomo hat sich hier auch alle möglichen Dinge ausgesucht, um sie zu genießen. War das nicht einfach alles weltliche Freude? Und darum hat es keinen Genuss gebracht. Nun, wir sehen in der ersten Abhandlung, als Salomo das Genießen versuchte und da überhaupt keinen Erfolg hatte, da sehen wir, er hat sowohl irdische Freuden genossen oder versucht zu genießen, als auch weltliche Freuden. Es ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Denn irdische Freuden sind zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 5, ich machte mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Bäume von allerlei Frucht. Ich machte mir Wasserteiche und um daraus den mit Bäumen sprossenen Wald zu bewässern. Das war Freude an dem Reichtum und der Schönheit der Natur. Das waren keine weltlichen Freuden, sondern irdische Freuden. Aber wenn er später sagt in Kapitel 2, Vers 8, und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen, das war sündige, weltliche Freude. Und das müssen wir klar unterscheiden, denn manche Christen verwechseln irdische Freude mit weltlicher Freude. Und das darf nicht sein. Aber man muss dabei hinzufügen, eine irdische Freude kann eine weltliche Freude werden. Nämlich, wenn die irdischen Dinge das Herz in Beschlag nehmen und den Herrn von seinem ersten Platz verdrängen, dann wird auch eine irdische Freude, die der Schöpfer uns eigentlich geben will, darreichen will zum Genuss, wie 1. Timotheus 6 sagt, wird eine weltliche Freude. Und so kann zum Beispiel auch die Ehefrau eben den falschen Platz einnehmen. Wenn die Frau den ersten Platz im Leben einnimmt und es geht nur noch um sie und der Herr hat den ersten Platz verloren, dann wird etwas, was eigentlich etwas Gutes ist, wird zu etwas Sündigem. Und so müssen wir diese Unterscheidung unbedingt treffen, aber das hilft im Umgang mit so vielen Dingen im Leben, um da das richtige Verhältnis dazu zu finden. Und nun kommen wir zu drittens, Zeit und Ewigkeit, Prediger 3, Abvers 1. Alles hat seine bestimmte Zeit. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und jetzt kommt eine Aufzählung von 4 mal 7 Dingen. Das heißt 28 Dingen. 4 mal 7. Zahl der Vollkommenheit, 7. Und da wird diese Grundthese, diese Grundaussage wird hier illustriert. Alles hat seine bestimmte Zeit, jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Also die Dinge im Leben sind zeitlich beschränkt und dann sind sie vorbei. Und das macht es sehr schwierig, weil alles im Leben so zeitlich zerrinnt. Und dann erklärt er, geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Und das sind Dinge, die wir nicht bestimmen. Niemand von uns hat bestimmt, wann er geboren werden möchte. Und die Zeit des Sterbens, die dürfen wir nicht bestimmen. Ja, da meint eine gottlose Gesellschaft mehr und mehr, das soll der Mensch selber bestimmen können. Das geht natürlich gar nicht. Also, das legt der Schöpfer fest. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und Ausreißen des Gepflanzten hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Jetzt könnten wir natürlich zu allem Beispiele aus der Bibel bringen, die das illustrieren. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Wenn wir zum Beispiel denken, um jetzt doch Beispiele aus der Schrift anzuführen, die babylonische Armee kam gegen Jerusalem, 2. Chroniker 36, und hat die ganze Stadt und auch den Tempel abgebrochen. Aber wenn wir dann lesen in Esra und Nehemia nach der babylonischen Gefangenschaft, das Volk kam zurück und hat einen Neuanfang gemacht und dann ging es ums Bauen. Zuerst das Haus Gottes und später unter Nehemia dann auch die Stadt. Abbrechen hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und vom Umarmen fernbleiben hat seine Zeit. Ja, das haben wir gerade letztes Jahr erlebt. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit. Ja, ist auch wichtig. Es braucht beides. Sonst ist dann das Haus ein Messi-Haus. Aufbewahren hat seine Zeit, fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Oh, das ist für manche ganz, ganz wichtig. Ja, wenn es kaum stoppen will mit dem Reden, haben sie sich überlegt, es gibt Zeiten, wo man schweigen muss. Und es gibt Zeiten, wo man reden muss. Das muss der Herr zeigen und uns klar machen. Und es gibt einen wunderbaren Vers in Zephania über Gottes Schweigen, das aus seiner Liebe herauskommt. Ich schlage auf Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Ja, da sehen wir, dass Gott auch schweigen kann. Aber das in seiner Liebe. Und so ist es auch, wenn Mann und Frau sich lieben. Die müssen nicht die ganze Zeit reden. Natürlich, es ist sehr wichtig, dass man spricht und austauscht. Und manchen Leuten muss man sagen, ihr sprecht zu wenig miteinander. Ihr müsst mehr sprechen. Aber es ist nicht so, dass man dauernd sprechen muss. Es gibt auch Zeiten, wo man einfach beieinander sein kann, ohne zu sprechen. Und trotzdem genießt man die Gemeinschaft. Nicht wahr? Und nicht nur, wenn man verheiratet ist, auch mit Freunden. Einmal war jemand bei mir im Auto und der hat das Problem, dass er ständig reden muss. Und dann hat er mir erklärt, für ihn ist es ein Problem, wenn man so im Auto fährt und einfach nichts miteinander spricht, dann sagt er mir, habe ich das Gefühl, wie wir haben Streit. Es ist etwas zwischen uns. Du hast etwas gegen mich. Und da muss man erklären, nein, das ist überhaupt nicht so. Man kann einfach da zusammen sein als Freunde und muss gar nicht immer sprechen. Und das ist etwas, was er in seinem Fall eben lernen musste. Aktiv lernen. Ja, schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Und nach all diesen Beispielen sagt Salomo, was für einen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Eben weil alles ja nur so zeitlich begrenzt ist und dann ist vorbei. Ich habe die Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Das ist das Wunderbare. Alles, was Gott macht, das ist vollkommen. Und schon in der Schöpfung eben siebenmal wird gesagt, es war gut. Das siebte Mal sehr gut, als alles vollendet war. Und auch Gottes Handeln in der Geschichte, da müssen wir eben sehen, wie alles harmonisch und wunderbar ist, in Übereinstimmung mit dem Ratschluss Gottes. Darum, das ist ein sehr wichtiger Satz in dieser Abhandlung. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Das ist ein gewaltiger Satz. Nachdem wir ständig gelesen haben, hat seine Zeit, hat seine Zeit, hat seine Zeit, plötzlich kommt das Wort Ewigkeit. Das ist wie ein Donnerschlag im Buch Prediger. Es ging ja immer um das Vergängliche, das Eitle, das Haschen nach Wind und so weiter. Und jetzt wird von der Ewigkeit gesprochen. Und zwar hier im absoluten Sinn. Gott hat in den Menschen hineingelegt diese Ahnung um die Ewigkeit. Und das ist so gewaltig, wenn man zum Beispiel mit Kindern zu tun hat. Auch mit Kindern aus ungläubigen Familien, da merkt man, Kinder sind von Natur aus keine Atheisten. Und bei den Kindern merkt man, wie selbstverständlich es ist, wenn man über Gott spricht. Es gibt dann schon Kinder, das ist ziemlich schockierend, die sagen, nein, Gott gibt es nicht und es hat alles durch eine Evolution erklärbar. Oh, so sprechen nicht Kinder von sich aus. Da hört man His Master's Voice. Ja, das wurde ihnen eingeredet. Und warum kommt woher kommt dieses natürliche Gottesverständnis bei Kindern? Das hängt damit zusammen, dass Gott diese Ahnung und das Wissen, dass es nicht nur das zeitlich Begrenzte, das im Moment gibt, sondern das Ewige. Das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Und Menschen müssen diese Ahnung zerstören, damit es verloren geht. Aber es ist da. Und wir sehen das auch, wenn man studiert, die Völker der Welt und die Stämme weltweit, da stellt man fest, tatsächlich. In der ganzen Welt sieht man das, dieses Wissen um die Ewigkeit, auch, dass es nach dem Tod weitergeht, das ist weltweit da. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und das ist auch eine wichtige Grundlage, wenn man das Evangelium den Menschen bringt, dass wir eben hier einen Anknüpfungspunkt haben. Weil diese tiefe Ahnung im tiefsten Herzen drin ist. Sie kann verschüttet sein, aber sie ist da. Gott hat das ins Herz hineingelegt, dass der Mensch weiß, das Vergängliche hier, das ist nicht das Eigentliche und das Letzte, sondern es gibt etwas, was darüber hinausgeht. Und das sehen wir so wunderbar dargestellt von dem Apostel Paulus in Römer 1, wo er ab Vers 18 die Völker der Welt beschreibt, und zwar die Völker, die keine Bibel haben und denen das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist. Und trotzdem sagt er in Römer 1, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut. Also Gott ist unsichtbar, aber dadurch, dass Gott die Welt gemacht hat, wird etwas von der Macht Gottes sichtbar für die Menschen. Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt also hier, der Mensch hat die Fähigkeit, mit dem Verstand zu erkennen, wenn er die Ordnung der Natur, der Schöpfung sieht, da muss ein ewiger Ordner dahinter stehen. Also, wenn in Ihrer Bibel nur steht, die von Erschaffung der Welt an in den Gemachten wahrgenommen werden, muss ich erklären, das Wort wahrnehmen auf Griechisch noeo heißt wahrnehmen mit dem Verstand, mit dem Intellekt. Und da wird klar gesagt, dass die Menschen weltweit, die keine Bibel haben, noch nie das Evangelium gehört haben, dass die aufgrund ihres Denkens in das Gott eben diese Ahnung um die Ewigkeit hineingelegt hat, sie sind in der Lage, Gott zu erkennen. Und es wird sogar gesagt, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also auch Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, wenn sie einmal vor Gott stehen, können sie sich nicht entschuldigen, die Missionare sind noch nicht zu uns gekommen. Nein, sondern der Mensch kann erkennen, Gott ist da. Aber er kann auch erkennen, wie Römer 2 sagt, durch das Gewissen, ich bin ein Sünder. Denn ich habe in meinem Leben immer wieder sogar gegen das eigene Gewissen gehandelt. Und damit spricht man sich selber schuldig. Aber Römer 1 und 2 zeigt, wenn der Mensch aber den Schöpfer sucht und nach ewigem Leben trachtet und ebenso umkehrt zu dem Schöpfer, dann kann er errettet werden. Auch wenn er das Evangelium noch nie gehört hat. In Römer 2, Vers 7, da sagt der Apostel Paulus, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Da werden zwei Gruppen von Menschen vorgestellt. Solche, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre, Unvergänglichkeit suchen. Und die werden einmal ewiges Leben bekommen. Und aufgepasst, hier in Römer 1 und 2 bis dahin geht es noch nicht um die Juden, die die Bibel bekamen. Das kommt erst ab Kapitel 2, Vers 17. Hier spricht Paulus immer noch über die Heidenwelt, die keine Bibel hatte. Und das zeigt also, dass Menschen aus den heidnischen Völkern zum Schöpfer umkehren können, durch das Gewissen eine Sündenerkenntnis haben. Und wenn sie dem Schöpfer ihre Schuld bekennen, dann werden sie eben zu Menschen, die dann in ihrem weiteren Leben mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit, Ehre, Unvergänglichkeit suchen. Und sie werden einmal ewiges Leben haben. Aber das darum, weil der Schöpfer die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und so gibt es ja auch ganz erstaunliche Beispiele aus der Missionsgeschichte. Zum Beispiel unter den Inkas, einer der letzten Könige war Pachacutec, der über das Inka-Reich in Südamerika regiert hatte. Und das war ein feuriger Verehrer von Inti, dem Sonnengott. Aber eines Tages hat er sich gefragt, wenn eine Wolke kommt, wird Inti verdunkelt. Und Inti muss immer zu ganz bestimmten Zeiten aufgehen und untergehen. Natürlich im Laufe des Jahres gibt es da Veränderungen, aber das ist immer gleich. Und er sagte sich, Inti ist ein Knecht, der sich an ganz bestimmte Vorgaben halten muss. Inti ist kein Gott. Aber wenn Inti kein Gott ist, wer ist es dann? Und dann hat er in der alten Inka-Überlieferung gesucht und hat gesehen, dass die alten Inkas Viracocha kannten, den Schöpfer, von dem sie sagten, er sei ein gerechter Richter und zum Vergeben bereit. Also die alten Inkas wussten auch etwas von ihrer eigenen Sündigkeit. Sonst bräuchten sie ja keine Vergebung. Und das war alles natürlich lange bevor die Zerstörer der Inka-Kultur von Europa hier gekommen waren, mit einem völlig verdrehten Christentum. Und die haben dann die Inka-Kultur zerstört. Aber das kam dann später, bei späteren Untersuchungen, alles ans Licht, dass das eben so war. Und Pachacutec wollte dann eigentlich, das war seine Absicht, diese Erkenntnis auch wieder unter seinem Volk bekannt machen. Bekam dann allerdings von den Sonnenpriestern massiven Widerstand. Aber es ist eine wunderbare Illustration davon, wie Gott die Ewigkeit in das Herz hineingelegt hatte. Und auch im 19. Jahrhundert, um ein anderes Beispiel zu nehmen, die China-Missionare. Und das war ja nicht nur Hudson Taylor, sondern auch andere, vor allem Engländer, sind ja nach China gegangen. Und was haben sie gesehen? Eine Kultur, die völlig geprägt war vom Götzendienst und von Okkultismus und Ahnenkult. Aber da haben Missionare nachgeforscht und die Kultur immer besser kennengelernt. Und da haben sie gesehen, die alten Chinesen, wenn man so weit zurückgeht in der Geschichte, wie es geht, die kannten Shangdi, das heißt der Herr des Himmels. Und sie sagten, das ist der Schöpfergott. Und sie haben ihn nie durch ein Bild dargestellt. Interessant. Aber später in der Zhou-Dynastie, so um 1000 vor Christus, das war also die Zeit von König David, da hat der Kaiser gesagt, das Volk ist gar nicht würdig, Shangdi zu verehren. Das darf nur der Kaiser. Und dann entstand ein religiöses Vakuum in China. Und in dieser Zeit kam dann der Taoismus auf. Das ist die Religion mit Yin und Yang, ja? Und mit dem Yin und Yang-Zeichen, da ein Kreis und ein Teil ist weiß, der andere ist schwarz, ja? Und das sind okkulte Lehren und auch der Buddhismus. Und hat das Wissen um Shangdi verdrängt, aber es ging nie verloren. Bis in die moderne Zeit hat man in China dieses Wissen gehabt und Kinder haben zum Beispiel gefragt, die Eltern, wer ist Shangdi? Erzählt uns von ihm. Und die Eltern, so ein bisschen wehmütig vielleicht, wir wissen nicht viel über ihn. Er ist der Herr des Himmels. Er hat alles gemacht. Und so konnten die Missionare aus Europa ansetzen und sagen, wir verkündigen euch Shangdi. Und darum wurde das auch bei Bibelersetzung, nicht in allen, aber wurde das übernommen, dass man übersetzt hat, also hat Shangdi die Welt geliebt. Dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so konnten sie ansetzen. Und es war ja immer ein Problem bei der China-Mission, dass die Chinesen sagten, diese fremden Teufel, so nannten sie die Missionare aus Europa, die bringen einen anderen Gott. Und dann konnte man sagen, nein, wir verkündigen Shangdi, den Gott, den schon eure Vorväter gekannt haben, aber dessen Wissen ihr verloren habt. Und wir bringen das zurück. Und das erklärt auch, warum unter anderem, warum in China eben die Mission so enorme Auswirkungen gehabt hat, dass man ja heute damit rechnet, dass etwa 100 Millionen Chinesen echte Gläubige geworden sind. Und das hat eben seinen Ansatz in diesem Vers. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und so könnte man mit vielen weiteren Beispielen fortfahren, die zeigen, wie grundsätzlich wahr das ist, was der Prediger hier uns vorstellt. Und noch etwas in Prediger 3, Vers 11. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Dann fügt er hinzu, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Also der Mensch ahnt etwas von der Ewigkeit und das hängt auch damit zusammen, wenn er die Natur studiert. Und die Natur ist ja nicht unendlich. Aber der Mensch merkt, die Natur ist so gewaltig, wir können sie nicht erfassen. Und das gilt für die moderne Naturwissenschaft bis zum heutigen Tag. Obwohl man so viele Dinge erkennen konnte, verstehen konnte, aber das hat umso mehr neue Fragen gestellt. Und das ist so grandios. Ich war gerade im 19. Jahrhundert. Dort hat der Stolz der Weisen in der westlichen Kultur so einen Höhepunkt erreicht. Und eine Philosophie, die dann sehr verbreitet war, war die Philosophie des Positivismus. Das ist die Philosophie, die besagt, wir können eigentlich am Ende alle Fragen beantworten. Und wir können schließlich eine Weltformel aufstellen, die alles erklärt. Und die haben echt sowas geglaubt. Und man hat auch gedacht, damals im 19. Jahrhundert, jetzt mit der Physik kommen wir effektiv ans Ende. Jetzt haben wir in der Physik wirklich alles geklärt. Und man kann also wie eine Maschine, kann man die Natur erklären und in Formeln fassen. Das ist die Philosophie des Positivismus. Aber damals hätte der Gläubige im Wort Gottes nachlesen können, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Und ich lese noch aus Kapitel 8 im Prediger, Vers 17. Da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, welches unter der Sonne geschieht. indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht erfasst. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Ja, und dann kam Albert, 1905, ja, Albert Einstein, und stellte die Relativitätstheorie auf. Und was hat er gemacht? Er hat die Physik bis dahin komplett auf den Kopf gestellt. Das war ein Schock. Also, das hat alles eigentlich über Bord geworfen und gezeigt, wir müssen das alles doch ganz anders anschauen. Ja, wieder am Anfang, ja. Und heute, auch über 100 Jahre nach diesen Entdeckungen von Einstein, ist man daran, immer noch die Relativitätstheorie von Einstein wieder an Entdeckungen festzumachen und sieht, ja, das gibt eine Bestätigung, aber das verstehen wir doch nicht. Und die Fragen sind noch viel, viel größer geworden. Da ist dann auch die Quantenphysik aufgekommen im 20. Jahrhundert. Und das ist etwas so Kompliziertes. Unglaublich. Unglaublich. Und einer der großen Spezialisten für Quantenphysik hat gesagt, wenn jemand meint oder sagt, er habe die Quantenphysik verstanden, dann hat er bewiesen, dass er sie nicht verstanden hat. Es ist genau so, wie Salomon das hier erläutert. Und das bedeutet also, dieses Bewusstsein, wir können die Welt, in der wir leben, gar nicht begreifen. Wie viel weniger den, der dahinter steht, der Ewige. Und darum wird ja auch in Jeremia gesagt, der Himmel oben wird nie ausgemessen werden können. Und die Erde unten kann man nie ausmessen und erforschen, ergründen. Und ich kann euch die Stelle angeben. Und die Zahl der Sterne wird man nie zählen können. Und heute müssen wir das alles bestätigen. Früher meinte man, das kann man. Sogar Jules Verne hat einen Roman geschrieben, wo er die Reise, ja, die eine ist die Reise zum Mond, das ist mehr bekannt. Es gibt noch ein Buch, der beschreibt die Reise zum Erdmittelpunkt. Boah. Die Sowjetunion hat in den 1970er Jahren die größte Bohrung gemacht auf der Kola-Insel. Und das ist da bei Helsinki, ganz im Norden. Und da haben sie ein bisschen mehr als 12 Kilometer in die Tiefe gegraben. Aber die Erde geht ja über 6000 Kilometer bis zum Zentrum. Man kann das Erdinnere nicht direkt erforschen, so wie das Jeremia sagt. Ich lese vor. Jeremia 31, Vers 37. So spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch alle Nachkommen Israels verwerfen. Also hier sagt Gott, der ja verheißen hat, er wird Israel nie aufgeben. Wenn man also das Universum ausmessen könnte, dann ist Israel verworfen. Wenn man die Grundfesten der Erde, also den, nach der Erdkruste, den oberen und unteren Mantel und dann den äußeren und inneren Kern, das sind die Grundfesten, wenn man die erforschen könnte, im Direkt, nicht nur indirekt durch Erdbeben, dann würde Gott Israel aufgeben. Und mit dem Hubble-Teleskop hat man bisher die weitest entfernten Galaxien gesehen. Und zwar, man schätzt sie auf etwa 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Aber die sind jetzt so schwach, da kommen einzelne Photone, also Lichtquanten, die kommen so ins Objektiv rein. Blup. Blup. Man kann das vergleichen mit der Lichtstärke, Entschuldigung, dieser schlechte Vergleich, einer glühenden Zigarette auf dem Mond, gesehen von der Erde aus. Und das hat man noch aufnehmen können. Aber jetzt ist klar, da sind wir absolut an die Grenze des Erforschbaren gekommen. Und dahinter ist keine Mauer. Es geht weiter. Man kann es nicht erforschen. Aber das ist eben das, was wir hier sehen. Und das gibt uns diesen tiefen Eindruck der Ewigkeit und Unendlichkeit Gottes. Ja, da wollen wir hier schließen und fahren heute Nachmittag an diesem Punkt weiter. Wir wollen noch zusammen danken.